klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim Weihnachtsmann-Podcast. Einmal werden wir noch wach heißer, dann ist es soweit. Micha Klein sagt ho, 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 ho.
Moment, ja, ho, 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 sagt Michael Klein. Und ja, André Hart sagt auch ho, 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 oder was?
Moment, ho, 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 siehst du? Na, das also sind wir ein eingespieltes Team.
Wahnsinn.
Ja, und der aufmerksame Zuhörer wird schon bemerken, das heißt, wir sind heute im 23. Dezember.
Mhm.
Und tatsächlich, einmal werden wir noch wach, dann ist Weihnachten. Und das ist quasi unser letzter, unser kleiner Abschiedspodcast für dieses verrückte Jahr 2020.
Ach du meine Güte, können wir da einen Haken hintermachen hinter dieses Jahr?
Deswegen machen wir es auch ganz kurz heute. Ja, Haken hinter. Wir konzentrieren uns auf Weihnachten, wir konzentrieren uns auf die schönen Seiten. Wir kommen ja auch beide gerade aus der Sendung. Also wir machen ja nebenbei noch ein bisschen Radio für alle Podder, die uns vielleicht nur vom Podcast kennen und nicht aus dem Radio. Wir kommen gerade aus der Sendung. Und es gab ein Highlight. Wir haben, das machen wahrscheinlich viele Radiosender so und auch im Fernsehen sieht man es alle Jahre wieder. Einfach mal so zu gucken, wie wird in anderen Ländern Weihnachten gefeiert. Und mein Tipp ist, weil ich finde diesen Brauch, diese Tradition aus der Slowakei so schön. Vielleicht haben wir auch ein paar Kinder, die zuhören. Die Slowaken essen Pudding nach dem Weihnachtsessen.
Ja. Ja.
Ich glaube, das machen die Briten auch. Haben die nicht auch diesen
Die haben auch den Weihnachtspudding, meine ich auch, ja,
richtig.
Genau.
Ja, ja,
aber
richtig.
Bei den Briten ist mir dieser Brauch, den du jetzt gerade auf den du anspielst, noch nicht überliefert. Jetzt erzähl erstmal. Ich war völlig überrascht,
genau. Also, weil die Briten kommen gar nicht so weit. Die hören dann, glaube ich, nach dem Pudding hören die immer die Ansprache der Queen. Die Queen richtet sich dann an ihr Volk, an ihre Untertanen und dann schlafen die meisten Briten ein, entweder weil sie besoffen sind schon oder weil sie zu viel gegessen haben, zu viel Pudding.
Ja.
In der Slowakei ist das ein bisschen anders. In der Slowakei isst man den Pudding und dann machen die Folgendes, die nehmen dann so einen Pudding auf den Löffel und schnipsen den so an die Decke.
Mhm.
Ja, den Pudding. Zack, an die Decke wird das geschnipst und je mehr Pudding an der Decke kleben bleibt, umso besser wird das neue Jahr, sagen die in der Slowakei. Das ist also eine Tradition, ein schöner Brauch, den kann man vielleicht übernehmen hier bei uns.
Das ist schön.
Pudding an die Decke schnipsen, nach dem Essen und mal gucken, was so kleben bleibt.
Also ich stelle mir das wirklich sehr romantisch vor, wenn man dann irgendwann im März da sitzt und sitzt gerade über seinen Spaghetti Bolognese und plötzlich macht's plump und hat das Gefühl, oh, irgendwas ist gerade bei mir auf dem Kopf gelandet. Und dann ist das der Weihnachtspudding, der wieder zurückgekommen ist.
Richtig, das ist so schön, der inzwischen Haare hat. Vielleicht.
Ja, und etwas grünlich aussieht, obwohl es vorher Vanille war. Deswegen vielleicht, das ist ein Tipp jetzt hier für alle, die es nachmachen wollen, Schokoladenpudding nehmen.
Ja.
Da fällt die Farbveränderung nicht ganz so stark auf.
Richtig, richtig. Und man sieht es auch länger besser, finde ich.
Ja, natürlich, auch diese Flecken.
An der Decke ein bisschen Schokopudding klebt.
Ach komm, jetzt lass uns direkt mal so Fake News daraus machen. Das ist übrigens die Erfindung der Raufasertapete. Und das war früher, hat man das an der Decke gemacht, immer diese kleinen Pückelchen und diese kleinen Hügelchen und so weiter. Ja. Dann, weißt du, nach ganz vielen Weihnachtsfesten hatte man an der Decke nicht mehr einfach nur eine plane Fläche, sondern da waren diese kleinen Pudding-Hügelchen.
Die haben einfach mit Pudding gespritzt und vielleicht auch mit Gänsebratensoße.
Ja, so. Und die Tradition kommt eigentlich gar nicht aus Tschechien, sagtest du, war das?
Slowakei.
Slowakei, aus der Slowakei.
Früher war es mal eins, aus Thüringen. Also zwischendurch war es mal eins, Tschechisch-Slowakei. Ja,
richtig.
Wer kennt das, aber jetzt ist es inzwischen die Slowakei.
Ja. Aber die Tradition kommt ursprünglich, lass uns diese Fake News noch weiterspinnen, die Tradition kommt ursprünglich eigentlich aus Thüringen und deswegen gibt es auch diese berühmte Raufasertapete Erfurt.
Erfurt. Gibt's die wirklich?
Die gibt's wirklich, ja.
Ach,
auf jeden
gibt's
Fall.
Wirklich?
Ja, da, geh mal in den Baumarkt. Also die Erfurt findest du, das ist, glaube ich, die Körnung, also wie stark die gekörnt, glaube ich.
Weiß Ach so, und deswegen auch die Gänsebraten. So, wahrscheinlich dann, wenn die aus Thüringen kommt, auch noch so ein bisschen Kloßmehl oder was auch immer da an der Wand klebt.
Rostbratwürstchen kleben schlecht, das kann ich aus Erfahrung sagen.
Ah ja, okay. Was gibt's denn bei euch Heiligabend?
Zu essen?
Ja.
Das ist jetzt, ich hoffe.
Also pass auf, Achtung, Nordrhein-Westfalen. Ach so, du hast ja vorhin auch im Programm schon so ein Geheimnis draus gemacht.
Ja, nee,
also
das kann ich jetzt.
Ich dachte, das ist jetzt wenigstens im Podcast. Aber du kannst ja so die Grundnahrungsmittel, du musst ja nicht die Überraschung und jetzt, ob das jetzt Schokopudding ist oder Vanillepudding, das kannst du ja noch offen halten.
Ja, meine Eltern sind ja Podcast-Hörer. Ich habe die Hoffnung, dass die jetzt so im Weihnachtsstress sind, dass sie es erst danach hören.
Hallo Eltern. Ach, das sind unsere Podcast-Hörer. Ach.
Unter anderem, ja. Und tatsächlich, also ich glaube, naja, sie wissen es, glaube ich, auch fast schon.
Ja,
also
ja.
Wir haben bei uns in der Familie immer die riesige Diskussion, was wird Heiligabend gegessen? Weil der Traditionalist ist mein Vater und das gibt's ja auch in ganz vielen Familien, dass da gerne auf hier, sag mal schnell, Kartoffelsalat und Würstchen bestanden wird.
Ja.
Ich weiß von einigen, die haben Bratwürste, bei uns waren es dann immer die Bockwürste.
Aha.
So, und der Rest der Familie rebelliert dann aber immer, weil sie immer sagen, Mensch, das ist so ein Feiertag, wo die Familie endlich mal zusammenkommt, in normalen Jahren ja auf jeden Fall, da wollen wir dann ein bisschen was Aufwendigeres essen als nur Kartoffelsalat und Bockwürstchen.
Okay. Ja. Ich komme ja jetzt so ein bisschen Randerzgebirge, so aus der Ecke. Und dort, das kannte ich bis vor wenigen Jahren auch noch nicht, dort ist Tradition Weihnachten eine Rostbratwurst, glaube ich, drin. Also eine Röster, wie wir sagen. Eine Röster und dazu Klöße und Bratensoße. Das ist dort wohl Tradition, essen dort ganz viele Leute und da musst du dich richtig kümmern, dass du deine Restaurant, dass du die auch noch frisch bekommst dann ein, zwei Tage vorher.
Ja, damit es nicht alles schon ausverkauft ist.
Richtig. Ja. Und je frischer, umso besser klebt sie ja dann auch.
Das kommt auch wieder dazu.
Ja, na klar.
Die braune Soße wirkt da vielleicht auch klebend.
Ja, so sind wir drauf gekommen. Also Pudding an die Decke werfen. Vielen wird an diesem Weihnachtsfest die Decke auch auf den Kopf fallen. Vielen leider auch der Deckel. Ja. Das ist, und damit sind wir jetzt wieder bei unserer Ansprache an die Nachwelt. 23.12. habe ich ja gerade schon gesagt. Vielleicht kurz für die Chronisten. Also Pandemielage in Deutschland hat sich leider noch nicht wesentlich verbessert. Im Gegenteil. Konstatieren, nach einer Woche ist eigentlich schlimmer geworden, oder? Also zumindest ist das Hochplateau, wie die Virologen so schön sagen, der RKI-Präsident sagt immer, das Hochplateau haben wir noch nicht verlassen.
Nee, wir haben ein Hochplateau erreicht, also wir stehen immer noch besser da, also wenn man jetzt nur auf die Zahlen schaut, als viele, viele andere Länder, aber es geht eben auch noch nicht bergab, während andere Länder schon unter uns heruntergesunken sind sozusagen. Richtig, ne? Aber nee, wir haben es noch nicht geschafft. Aber weil du ja gerade mit den Weihnachtstraditionen angefangen hast, ich habe gestern eine Weihnachtstradition für mich entdeckt. Und zwar, ich habe jetzt gestern, sind wir zu McDonald's gefahren. Muss man also Drive-In-mäßig. Jetzt mal vor den Weihnachtsfeiertagen nochmal eine Sättigungsgrundlage haben, was Vernünftiges zu essen. Also Burger, Pommes und Co. und so weiter. Ja. Und da gab es zu dem Menü dazu eine Gurke. So eine Glasgurke, also die man in den Weihnachtsbaum hängen kann, in dem Fall jetzt mit einem McDonald's-Logo drauf. Ich glaube, kennst du diese Tradition?
Nein, ich kenn's nicht, aber ich bin auch irgendwann letzte oder vorletzte Woche drüber gestolpert. Irgendwelche Menschen hängen sich Gurken an die Weihnachtsbäume.
Richtig, das ist eine alte deutsche Tradition, dass man sich Glasgurken in den Baum hängt und das machen wir alle, nur wir beiden sind die Deppen, die es noch nicht mitbekommen haben.
Und warum Gurken? Ist das ein Fruchtbarkeitssymbol oder was soll das bedeuten?
Das soll angeblich, die Gurke ist einfach grün und im Baum verschwindet die natürlich und das Kind, das dann morgens früh als erstes die Gurke im Baum entdeckt, das bekommt dann noch was ganz Besonderes vom Weihnachtsmann oder Geld oder so. Das machen die Amerikaner alle, alle Amerikaner machen das. Und das geht wohl angeblich zurück auf einen John Lauer, der also ursprünglich wahrscheinlich Hans Lauer hieß. Der soll im amerikanischen Bürgerkrieg für die Nordstaaten gekämpft haben und sei dann gefangen worden, war im Kriegsgefängnis. Und da war er fast verhungert und dann hat ein Wärter, weil er Mitleid hatte, ihm eine Gurke gebracht.
Lass mich raten, der Wärter kam aus dem Spreewald, weil es war bestimmt eine Spreewald. Gurke.
Das ist nicht überliefert. Siehste,
aber ich könnte mir vorstellen,
das hätte gut passen können.
Ja,
so,
ja.
Und diese Spreewaldgurke des Wärters, der Wärter hieß bestimmt André. Bestimmt hieß der Wärter André. Diese rettende Spreewaldgurke, das hat ihm tatsächlich das Leben gerettet. Und anschließend, als er dann irgendwann wieder frei war und bei der Familie, hat er dann angeblich jedes Jahr eine Gurke in den Weihnachtsbaum gehängt. So erzählen sich das die Amerikaner.
Das ist aber eine schöne Geschichte. Ja.
Das Lustige
also Inka Bause würde sagen, es war der Gurkenbauer Heinrich.
Ja, das Lustige ist nur dabei, dass das in Deutschland das keiner kennt. Also die Amerikaner erzählen sich alle, das sei eine alte deutsche Tradition. Und in Deutschland gibt es Umfragen und über 90% der Menschen haben da noch nie was von gehört, aber die Amerikaner sagen, alte deutsche Tradition, dass man sich eine Gurke in den Weihnachtsbaum hängt. Ja. So, und jetzt kommt sie über McDonald's wieder zurück, die Tradition.
Ja, verrückt. Ja, aber du weißt ja auch nicht, dass man Bratwurst zu Heiligabend ist.
Mit Klößen. Bei uns war es Bockwurst. Und Kartoffelsalat.
Weil du nichts willst.
Nee, nichts.
Hier, aber ich muss noch mal kurz intervenieren, weil das will mir jetzt nicht aus dem Kopf. Wie jetzt mit Eltern und Weihnachten? Und du willst nicht verraten, was es zu essen gibt, wegen deiner Eltern, die uns ja hören. Ja. Was geht denn da ab? Sag bloß, ihr feiert alle zusammen.
Wir feiern tatsächlich im kleinen Rahmen zusammen. Es ist gesetzlich alles auch erlaubt, was wir machen.
Okay.
Und wir haben tatsächlich, mein Bruder wohnt ja weiter weg, der ist vorher schon eine Woche zu uns gekommen. Das heißt, der hat jetzt bei uns zu Hause eine Woche sozusagen Quarantäne mit uns verbracht, bevor wir dann uns jetzt tatsächlich an den Weihnachtsfeiertagen auch mit den Eltern treffen.
Alle zusammen. Aber du weißt schon, jetzt kommen ja die ersten Appelle aus der Politik. Man soll nicht alles ausreizen, was erlaubt ist.
Richtig.
Weihnachten.
Ja, deswegen lassen wir das mit der Gurke weg.
Ja, lass das mit der Gurke weg, wollte ich sagen. Und wenn es doch macht, dann nicht alle gemeinsam reinbeißen. Das
ist in die Gurke. Getrennte Gurken.
Ja? Bitte was? Getrennte Gurken, ja. Und mit Abstand, ja.
Jeder seine Gurke in seinem Glas.
Oder an seinem Baum, dann bräuchte du noch ein paar Bäume.
Das wird es auch noch bringen, ja.
Ja, das wird es auch gehen.
Ja. Es wird also jetzt, weil du jetzt hier so insistierst, also es wird Kartoffelsalat und Wurst geben, aber es wird noch was dazu geben. Und da hängt es davon ab, wie gut die Gans wird. Ob es die Gans gibt oder vielleicht ein Notfallessen. Okay. So, das schon mal jetzt am Rande verraten.
Eigentlich klar, ne? Ja, hat keiner gehört, Michael.
Nee, also wenn die Gans wirklich nach Stunden im Backofen immer noch fest ist, dann wird es, ich glaube, das eingefrorene Hirschgulasch oder irgendwie sowas geben.
Eigentlich wollten wir ja nur ganz, ganz kurz Dankeschön sagen, dass uns deine Eltern die Treue gehalten haben als unsere Reporter, als unsere Podcast-Hörer, der eine oder andere mehr vielleicht auch noch oder die eine oder andere mehr. Es war ein verrücktes Jahr, zweifellos. Deswegen jetzt noch, bevor wir uns wirklich ganz schnell vom Acker machen, wie gewohnt noch einen kleinen Mehrwert aus erster Hand, ein paar Streaming-Tipps. Oder auch Lesetipp. Hast du was gelesen?
Ich habe natürlich wieder nichts
gelesen. Ich habe auch wieder nichts gelesen. Ich bin nicht dazu gekommen.
Ich lese.
Weißt du warum? Entschuldige, dass ich unterbreche. Wir hatten es ziemlich hektisch hier im Radio und da hängt auch ringsherum ziemlich viel Arbeit dran. Was heißt Arbeit? Das ist gute Arbeit, das ist positive Arbeit, aber eben viele Termine, wo man dann hin muss und unterwegs ist. Es geht um unsere Herzenssache. Wir haben nämlich mit unserem Radiosender oder unseren angeschlossenen Radiosendern, wir sind ja die sächsische Lokalradiokette, also Radio Leipzig, Radio Chemnitz, Radio Dresden, Radio Zwickau, Radio Erzgebirge, vergessen, Radioärzte, hatte ich schon gesagt. Was sind denn? Also, es sind noch.
Einer fehlt. Ich
also, irgendeiner fehlt.
Chemnitz, Dresden, Erzgebirge, Lausitz, Leipzig, Zwickau. So.
Das war's doch. Ja, genau. Ja. Und wir haben Geld gesammelt für die Kinder der Kinderarche Sachsen. Das sind Kinder, müsst ihr euch vorstellen, die jetzt aus den unterschiedlichsten Gründen von den Jugendämtern, aus den Familien herausgenommen werden müssen. Da läuft in Deutschland ziemlich viel schief bei ziemlich vielen Familien, also mehr als man denkt. Ich glaube, die Zahl war so alle 13 Minuten. Wir hatten es, denke ich, im Podcast auch schon mal gesagt, alle 13 Minuten statistisch gesehen muss in Deutschland ein Kind aus einer Familie entnommen werden. Ich glaube, die sagen das so wie die Jäger. Das ist ja so die Jägersprache.
Schlimm.
Ja, wir müssen das Wild entnehmen aus dem Bestand. Nee, aber tatsächlich bei den Kindern ist das dann auch so und die kommen dann halt, früher hat man gesagt, klassisch in die Kinderheime, die kommen dann ins Kinderheim und werden dort betreut und in Sachsen sind das eben nicht nur, aber im Wesentlichen die Einrichtungen der Kinderarche Sachsen. Da sind viele hundert Kinder untergebracht und diese Kinder wollen wir unterstützen. Die haben da prinzipiell erstmal alles, was man so zum Leben oder ich sag's mal anders, was man zum Überleben braucht. Die haben ein Dach über dem Kopf, die kriegen Essen und Trinken, aber alles, was darüber hinausgeht, also so an zusätzlichen Bildungsmöglichkeiten, an zusätzlichen Therapien und die meisten Kinder haben das wirklich bitter nötig, weil das eben alles schon ziemlich kaputt ist zum Teil, wo die herkommen. Ja, sonst würden sie ja nicht in diesen Kinderheimen sein. Alles das wird eben ausschließlich aus Spenden finanziert. Diese Spenden haben wir gesammelt jetzt so an die 3 Wochen etwa, immer mal bei uns im Programm aufgerufen, Mensch, gebt euch einen Ruck und es ist irre was zusammengekommen. Wir haben heute Morgen so ein vorläufiges Spendenergebnis bekannt gegeben und da waren wir bei 291.000 Euro. Das ist toll, oder?
Wahnsinn. Und das musst du dazu sagen, mehr als letztes Jahr. Ne?
Nachdem ihr ja wirklich
lange diskutiert, kann man das in dieser Zeit überhaupt machen, wo alle Leute ihre eigenen Probleme haben, will da überhaupt irgendjemand was geben oder so? Ja. Und deswegen ja schon fast überlegt habe, ob ihr es überhaupt macht und dann kommt dieses Ergebnis zustande.
Ja. Wir haben wirklich lange diskutiert, wir haben wirklich lange gesagt, ach, kann man das den Menschen zumuten in diesem Jahr und will das überhaupt jemand hören? Aber gerade in diesem Jahr, wir hatten letztes Jahr um diese Zeit, ich glaube 170.000 Euro sowas. Ja, haben wir den Kindern, da haben wir noch eine große Party machen können, da waren wir in Oberwiesenthal, also auf dem Fichtelberg hier in Sachsen und haben dort hunderten Kindern eine wunderschöne Weihnachtsfeier noch beschert mit Weihnachtsmann und allem drum und dran und da konnten wir einen Scheck von etwa, ich meine 174.000 Euro oder so übergeben, das war die Zeit wie jetzt. Und jetzt sind wir eben bei 291.000. Also du sagst es, wir sind deutlich drüber und die Aktion ist ja heute auch noch nicht vorbei. Heute an diesem 23. geht ja noch ein bisschen weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch noch an der 300 kratzen an der 300.000. Toll. Also echt sensationell. Das ist überwältigend. Und das ist so eine Erfahrung, die ein bisschen froh macht. Fast so eine frohe Botschaft zu Weihnachten. Ja, bei all dem Scheiß da draußen. Und ich meine, die Gesellschaft ist ja nun auch gerade durch Corona, nicht erst durch Corona, aber gerade jetzt durch Corona wieder zutiefst gespalten. Und viele Leute haben da auch echt ein Kreuz zu tragen. Und vielen geht's, du hast schon gesagt, nicht so gut. Aber dass gerade jetzt dann so dieser Zusammenhalt viel, viel stärker, also zumindest anscheinend stärker ist, als noch vor einem Jahr zum Beispiel, dass trotzdem so viel Gutes da draußen unterwegs ist, das verblüfft mich einfach. Das finde ich toll. Das macht Hoffnung. Das ist echt eine hoffnungsvolle, eine frohe Botschaft.
Ja, meine Theorie ist ja auch dabei, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die sagen, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben auch Einschränkungen, wir müssen mehr zu Hause bleiben, wir treffen unsere Freunde nicht und so weiter. Aber vielen geht's ja eigentlich genauso wie vorher. Die haben ihren sicheren Job, die können zur Arbeit gehen oder vielleicht auch Rentner zum Beispiel, wo es eigentlich im Prinzip dann gar keine Veränderung gibt. Und dass die dann sagen, in diesem Jahr möchte ich dann noch ein bisschen mehr helfen als sonst vielleicht.
Also Chapeau.
Toll. Sehr schön.
Überwältigend. Ja, das wollte ich, wie bin ich drauf gekommen? Ach so, vor unseren Streaming-Tipps. Richtig, ich habe gesagt, ja, so ein bisschen Mehrwert wollen wir ja auch gerne nochmal zurücklassen, bevor wir dann in die Jahresendpause gehen. Micha, Streaming-Tipps, jetzt habe ich so viel gelabert. Hast du gelesen nichts?
Also
ich habe immerhin den Spendenstand gelesen.
Ja, morgen. Du hast den Spendenticker immer gelesen bei euch auch auf der Homepage. Ich habe tatsächlich, ich lese im Moment so ganz viel Internet und Nachrichten und Artikel und dann auch eben für die Arbeit alles Mögliche. Deswegen, ich komme gar nicht mehr dazu, mal irgendwie in Ruhe ein Buch zu nehmen. Dann lasse ich mich lieber im Fernsehen beplätschern. Also sprich Streaming, Mediathek und so weiter. Und wir sind diese Woche irgendwann drauf gekommen, dass ein Film an dir bisher völlig vorbeigegangen ist, den ich aber somit einen der schönsten Filme der vergangenen Jahre finde. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, den mache ich jetzt nochmal als Streaming-Tipp richtig. Und zwar Verstehen Sie die Billiers. Das ist ein französischer Film, der ist jetzt gerade mal so 5-6 Jahre alt. Ja, ist 2014.
Den ich noch nicht kenne, richtig.
Den kennst du nicht. Und da beneide ich dich total, dass du den noch vor dir hast. Also das ist so einer dieser Filme, wo ich dann sage, ach toll, wenn man den zum ersten Mal gucken darf, wenn man wirklich die Zeit hat, jetzt an Weihnachten sich den irgendwie rauszusuchen. Ich habe mal für dich gesucht, da bin ich ja dann auch Servicepersonal für dich.
Ja.
Ich habe ihn nur bei Amazon gefunden zum Ausleihen für, ich glaube, 4 Euro oder sowas.
Okay.
Das sind aber 4 gut investierte Euros. Der kam auch schon ein paar Mal im Fernsehen, also wenn man's, da hätte man ihn auch sehen können.
Also ist vorbeigegangen bis jetzt.
Total vorbei an dir. Ja, echt ein schöner Film. Also die Franzosen haben ja sowieso so ein paar nette Filme, die einfach auch so ein bisschen anders sind als so das amerikanische Plitschplatsch-Fernsehen da. Und in dem Fall geht's um eine Familie in der französischen Provinz. Mutter, Vater, ein Sohn, eine Tochter. Der Sohn ist etwas kleiner und die ganze Familie ist taub, nicht ganz stumm, haben aber das Sprechen immer so, wie das bei Tauben dann ist, schwierig gelernt. Man unterhält sich also die ganze Zeit eigentlich per Zeichensprache und die einzige ist die größere Tochter, die hört und spricht und in dieser Familie geht es ziemlich ruppig zu, also auch sehr offen wird über Sex geredet und alles per Zeichensprache die Familie kommt gut klar, aber hat einen kleinen Bauernhof, verkauft also ihre Waren auf dem Markt und muss natürlich dann irgendwie immer auch mit den Kunden klarkommen. Und das passiert alles über die Tochter, die dann immer dolmetscht. So, und jetzt kommt per Zufall in der Schule heraus, dass die Tochter hervorragend singen kann. Das erschreckt sie selbst total, weil sie das natürlich auch noch nie ausprobiert hat und in der Familie das auch niemand mitbekommt. Und der Lehrer fördert sie und will, dass sie unbedingt eine Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Paris macht. So, also das ist der ganz grobe Plot und der Film handelt also davon, wie dieses Mädchen das Singen entdeckt. Das wird übrigens, dieses Mädchen wird gespielt von Luan, in Frankreich inzwischen ein Superstar und die hat bei uns auch den Hit.
Genau, Hit.
Ja. Genau, diesen Pour Demain L'Avenir.
Und ja,
das war ein Riesenhit im Radio bei uns und sie singt einfach auch großartig. Ja. Und der Film läuft darauf hinaus, dass sie dann zu dieser Prüfung fährt. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist dann die Stelle, wo Micha Klein auch beim 7. Mal angucken dieser Szene,
wo man heulen muss,
wirklich jedes Mal schluchzt, weil das ein wunderschönes französisches Lied ist, das sie singt. Ja. Und das dann natürlich auch auf die Situation besonders passt. Und deswegen sage ich, also das ist so ein Männerheulfilm. Da legt die Taschentücher schon mal beiseite. Okay. Es ist sehr lustig, es ist wirklich ein richtig toller, lustiger, teilweise auch ein bisschen grotesker Film und so, aber eben auch dann sehr rührend und schön.
Ja. Ich bin ja auch so ein Filmheuler, das muss ich wirklich zugeben. Und weil du gerade sagst, taubstumm, kann ich mich erinnern, also das ist bei mir schon ein bisschen länger her, nach der Schule, nach dem Abi, also da war die Wende noch nicht vollzogen, es war so irgendwie kurz vor der Wende, bin ich mit meinem damaligen Klassenkamerad Jürgen Ahlicke, sind wir zusammen nach Ungarn gefahren. Wir sind mit den Fahrrädern gefahren. Ich war zweimal damals in Ungarn, einmal mit Roland Quester, das war direkt vor der Wende, und im Jahr vorher bin ich mit Jürgen Ahlicke mit dem Fahrrad nach Ungarn, nach Siófok, also an den Balaton. Und die Eltern von Jürgen Ahlicke waren auch taubstumm. Und er konnte ganz normal hören und reden. Also ohne Einschränkung, hat aber diese Gebärdensprache natürlich perfekt beherrscht. Mhm. Und stell dir vor, wir sitzen dort im Jahr 88, 87, keine Ahnung, wann das war, irgendwo in Siófok, in so einer Terrassenrestaurant, es tobte das Leben. Ich weiß auch, wir so als Ossi-Kinder, alles so ein bisschen schmuddelig, und du konntest auch nicht so viel Geld tauschen damals. Also wir haben schon auf recht niedrigem Niveau dort irgendwie rumhantiert. Und die Wessis fuhren dort in ihren Cabrios, so gerade die jungen Leute, und haben dort die Puppen tanzen lassen. Und neben uns war ein Tisch mit Mädchen, und die unterhielten sich in Gebärdensprache. Also offensichtlich taubstumm, drei Mädchen, weiß ich noch wie heute. Und plötzlich mischte sich der Jürgen dann, wir saßen so am Nachbartisch, mischte sich in dieses Gespräch ein. Und das war so herzerreißend, das war so toll. Ich habe mich so geil gefühlt. Und die Mädels haben uns, also es ist jetzt nicht was draus entstanden, aber plötzlich waren alle Wessis völlig erledigt, völlig uninteressant für diese Mädels. Die fanden das so toll, dass da zwei Ossis sitzen, zwei Ostdeutsche, und einer von denen sich mit denen unterhalten konnte. Also offensichtlich ist Gebärdensprache auch international, also zumindest in den Grundzügen, in den wesentlichen Grundzügen. Und das fand ich total beeindruckend. Das war so ein Jugenderlebnis, was ich nie vergesse.
Ich habe das erste Mal, als ich es bewusst wahrgenommen habe, war übrigens auch im Urlaub tatsächlich. Ja. Es ist auch komisch, dass man sonst einen seltenen Berührungspunkt dazu hatte. Es war im Urlaub auf einem Campingplatz, in meinem Fall in Frankreich. Und da war es so, dass das Erste, was ich in Gebärdensprache mitbekam, der Streit einer Mutter mit ihrem Sohn war. Ha. Der Sohn irgendwie so ein kleiner Dötz, so vielleicht 8, 9 Jahre alt oder sowas, und der hat irgendwas gemacht, was der Mutter nicht gefiel, und dann haben die sich gefetzt, aber in Gebärdensprache.
Ja.
Und ich konnte nur fasziniert zugucken, weil das irgendwie in dieser grotesken Situation dieses Streits trotzdem wunderschön war irgendwie.
Ja, okay. Mhm. Spannend. Ja. Also jedenfalls waren wir dort die Kings.
Ja. Verstehen Sie die Béliers?
Diesem Tag in Siófok, ja. Und der Film Verstehen Sie die Béliers, genau. Ein Streaming-Tipp bei Amazon, sagst du, für 4 Euro. Ich habe doch ich habe eigentlich zwei Tipps, die beide nichts kosten, im Moment zumindest. Ach so, nee, warte mal, das weiß ich nicht. Ich fange mal an mit Tipp 1, der vielleicht doch was kostet, weil ich bin Amazon Prime Kunde, mhm, und ich kann das kostenlos gucken bei Amazon, und zwar eine Doku über die Bild-Zeitung. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie, ich meine, Bild Deutschland macht, kannst du mal gucken, wenn ich in meinem Internet
aufmache. Lesen, ja.
Guck mal, das heißt, ein Kamerateam durfte wohl ein Jahr hinter die Kulissen der Bild-Zeitung schauen, und es geht eben tatsächlich um das Jahr 2020, also um das jetzt zu Ende gehende Jahr, und die sind dort irgendwann im März, sind die dort reingeplatzt, dieses Kamerateam und dieses Reporterteam, und sind tatsächlich dann eben mitten rein in diese ganze Corona, in diese ganze Pandemie-Geschichte, erste Welle, jetzt zweite Welle und so weiter. Hochinteressant. Kannst du mal gucken, wie das heißt?
Das heißt, Bild macht Deutschland.
Bild macht Deutschland, genau. Also ich fand es sehr interessant, sehr spannend. Das ist auch aufgegliedert in mehrere Teile. Also man kann sich das durchaus anschauen, um irgendwann mal zu verstehen oder irgendwie zu verstehen, wie eine große Zeitung gemacht wird. Ja, Bild sagt ja selbst, sie wären Europas größte Tageszeitung, um auch diesen Julian Reichel vielleicht ein bisschen zu verstehen, beziehungsweise verstehen zu lernen. Wir haben ja oft genug in unseren kleinen Podcasts auch auf ihn draufgehauen. Sicherlich auch oft genug zurecht. Aber das ist mal sehr, sehr spannend, das mal so von der anderen Seite zu sehen. Es ist nicht unbedingt ein Werbefilm für die Bild-Zeitung. Es hat sicherlich so hier und da mal den Charakter, das ist alles ein bisschen, ja, dass man den Eindruck gewinnt, es wird etwas geschönt, es wird ein bisschen idealisiert, ein bisschen positiv gedreht. Aber im Wesentlichen alleine schon der Einblick, alleine schon der Blick hinter die Kulissen, wie das so läuft, so Julian Reichel so Zigaretten rauchend in seinem Büro und dann so die langsame Annäherung an das Thema Maskenpflicht, dann dort auch in diesem Bild-Hochhaus in Berlin. Also es ist auch so ein kleiner Jahresrückblick, sage ich mal, aus Sicht der Bild-Zeitung. Ich fand es sehr, sehr interessant. Man muss das sicherlich ein bisschen differenziert und ein bisschen ambivalent betrachten, das Ganze, aber ich fand es total interessant, dort mal hinter die Kulissen zu schauen, auch mit welchem Druck die arbeiten, auch der Chef, um vielleicht ein bisschen zu verstehen, wie die auf manche Schlagzeilen kommen, wie die manche Dinge einfach bewusst verkürzt und provozierend darstellen, wenn der da sitzt und erzählt, dass in der Woche wieder, keine Ahnung, so und so viel 100.000 verkaufte Zeitungen gefehlt haben, weil einfach die Auflage der Bild-Zeitung ja auch kontinuierlich zurückgeht, wie in allen anderen Printmedienbereichen auch. Und die natürlich durch die Corona-Krise dann doppelt natürlich getroffen wurden, ja, weil eben dann auch weniger Leute Zeitungen gekauft haben und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die da mitschwingen. Es ist ja auch am Ende ein Wirtschaftsunternehmen, das irgendwie funktionieren muss. Also ja, ich fand es sehr interessant, sehr spannend, wer sich für solche Sachen interessiert. Bild macht Deutschland, ja. Mhm.
Ich hatte bis jetzt nur drüber gehört und habe sehr unterschiedliche Sachen gehört, aber wie du das jetzt auch beschreibst, nämlich dass die einen sagen, das ist so sehr etwas unkritisch gewesen, also es fehlt so die Distanz einer guten Dokumentation zu dem Objekt sozusagen, zu dem Subjekt, also zur Bild-Zeitung. Und andere wiederum, unter anderem von dem Stefan Niggemeier hatte ich gelesen, der hat ja unter anderem diesen Bild-Blog gegründet, in dem immer wieder auch wirklich auseinandergenommen wird, was die Bild-Zeitung berichtet, was davon nicht stimmt oder falsch dargestellt ist oder übertrieben ist und weiter. Und selbst er sagte, also man muss schon respektieren, dass da Journalisten sitzen, die sehr, sehr viel miteinander kontrovers diskutieren. Ja. Aber das Ergebnis natürlich, das hinter der Bild-Zeitung steht, dann ja oftmals erschütternd daneben geht. Ne?
Keine Frage. Mhm. Deswegen, aber wer sich dafür interessiert und wer da einfach mal einen Blick hinter die Kulissen werfen will, der sich dann natürlich auch irgendwo sein eigenes Bild, in dem Falle im wahrsten Sinne des Wortes, machen sollte. Klar, differenziert betrachten, aber insgesamt doch mal sehr, sehr spannend und sehr interessant. So, und das kostet nichts, zumindest als Amazon Prime-Kunde. Bild macht Deutschland. Was auch nichts kostet, ist gerade in der ARD-Mediathek verfügbar. Wir sind ja Wochenrückblick, ja. Mhm. Und diese Woche hat Ludwig van Beethoven seinen 250. Geburtstag gehabt, also hätte, man weiß ja nicht genau, wann er geboren ist. Er wurde am 17. Dezember aber wohl getauft. Ja, das ist wohl verbrieft. Der Film in der Mediathek, Louis van Beethoven, also nicht Ludwig van Beethoven, sondern Louis van Beethoven, weil er als Kind so genannt wurde. Als Kind war er der Louis.
Ah, okay.
Ja. Ja. Und sehr spannend, also ist quasi die Verfilmung seines Lebens mit einem großartigen Tobias Moretti in der Hauptrolle, also in der Rolle des Beethoven. Der Film macht so Sprünge, er zeigt die Kindheit, er zeigt die frühe Jugend und er zeigt das Alter von Ludwig van Beethoven. Dazwischen, so die 30 Jahre dazwischen, die fehlen. Aber es ist trotzdem ja wahnsinnig spannend aufbereitet, wenn man also ein bisschen mehr wissen möchte, auch über diese Zeit. Ich finde ja diese Filme toll, weil die sind so penibel und gehen so ins Detail und es wird wirklich darauf geachtet, dass du dich in diesem Moment zurückversetzt fühlst ins frühe 18. Jahrhundert, ins späte 18. Jahrhundert, ins frühe 19. Jahrhundert. Also einfach gut gemacht, gut in Szene gesetzt. Und Tobias Moretti, Beethoven, war ja seit dem 47. oder 48. Lebensjahr dann komplett taub. Und wie er da so mit seinen Augen, also er kann ja dann nur noch beobachten, wie die Musiker quasi seine Noten spielen, seine Musik spielen. Und wie er das dann so mit den Augen beobachtet, wie er die Instrumente beobachtet und genau sehen kann, wer da was falsch spielt oder im falschen Tempo spielt und so weiter. Das ist echt schon großartig. Also zum 250. von Ludwig van Beethoven. Streaming-Tipp in der ARD-Mediathek, Louis van Beethoven.
Schön, super. Habe ich schon öfter was Gutes drüber gehört. Muss man vielleicht mal gucken. Ja.
Muss man vielleicht mal gucken. Ja, ich habe viel Zeit jetzt über Weihnachten.
So. Eben.
Aber gelesen habe ich sonst auch nichts. Mehr Tipps habe ich gar nicht.
Nee, ich habe noch ganz kurz, das hatte ich ja auch schon mal kurz im Radio dir erzählt. Also eine Miniserie, in dem Fall sind 7 Folgen. Das bietet sich halt so an für, wenn man an den Feiertagen jetzt auch nicht irgendwie jemanden sehen kann oder sowas, dass man dann immer so in Etappen schön das mal weggucken kann. Immer jeweils Folgen von so einer Stunde. Das ist jetzt bei Netflix und zwar das Damengambit. Wusste ich vorher auch gar nichts drüber, bin da auch eher per Zufall reingestolpert. Das ist eine Position, eine Eröffnung beim Schach. Und in dieser Serie geht's um eine junge Frau, Elizabeth Harmon. Es ist eine fiktive Geschichte. Man hätte fast denken können, es wäre auch was Dokumentarisches oder Realistisches. Ist es aber nicht. Es ist ein Buch, das verfilmt wurde. Und zwar eine junge Frau, die durch einen Unfall, den Tod der Mutter, im Waisenhaus landet und da sich nicht so richtig erstmal zurechtfindet und aber über den Hausmeister das Schachspielen lernt und mit dem immer wieder heimlich sozusagen übt und sich auch immer mehr da hineinsteigert und er auch dann relativ schnell erkennt, dass sie ein wirklich riesiges Talent da hat. Naja, und dann verfolgt es eben so ihren Weg, wie sie dann durch die Meisterschaften geht und bis auf das internationale Parkett kommt. Da ist auch nicht zu viel verraten, weil das merkt man direkt schon am Anfang. Das ist so die Vorschau sozusagen, dass sie dann hinterher in Moskau und in Paris sitzt und gegen die Größten der Welt spielt. Und man denkt ja, Schach zu verfilmen ist das Langweiligste, was man sich vorstellen kann, weil da stundenlang ja Menschen immer nur auf die Bretter starren. Und das ist aber wirklich richtig gut gemacht. Also ist jetzt sicherlich wahrscheinlich nichts für Schachenthusiasten, die irgendwelche Partien nachspielen wollen. Aber für uns Otto Normalbürger, die diese Faszination dieses Spiels, diesen Reiz irgendwie vielleicht so ein bisschen mitbekommen wollen, ist das toll gemacht. Und es ist einfach eine nette Serie so für die Feiertage. Relativ ruhig erzählt, also nicht so schnell wie andere Serien oder wie wir beide immer runtererzählen hier und ohne Punkt und Komma reden, sondern da sind sehr, sehr viele Längen auch mal drin, aber die nicht unangenehm sind. Also das hat mich wirklich überrascht, dass ich auch bereit war, mal dieses etwas Getragene nochmal mitzumachen.
Ja, also Damen-Gambit, ja?
Das Damen-Gambit bei Netflix. Ja.
Ich habe doch noch was zu lesen, aber da musst du mir wieder helfen. Ich finde das so doof. Also wir versprechen im neuen Jahr, wir rüsten ja auf, dass ich also parallel aufzeichnen, aber auch im Internet gucken kann. Und zwar, ich habe das gelesen, ich meine, aber das ist jetzt schon länger her, bei Roger Wilhelmsen. Der hat ein Land besucht, ich meine eine ehemalige sowjetische Teilrepublik, wo der Machthaber, konservativer Machthaber und auch ein autokratischer Machthaber wohl, ein totaler Schachfan war. Und der hat so das ganze Land irgendwie aufs Schachspielen getrimmt. Ach. Und hat dann eine regelrechte Schachstadt gegründet. Kannst du mal bitte, tu mir mal den Gefallen, gib mal ein Roger Wilhelmsen.
Ich habe jetzt Schach, Buch Schach Land. Eingeben, beziehungsweise ich habe erstmal Land eingegeben und da kam Afghanistan unter anderem raus.
Nee, Afghanistan ist es definitiv nicht. Das ist irgendwie sowas so Tadschik, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, gib mal ein. Roger Wilhelmsen, Schachland.
Schachland. Schachlandfluss.
Ja. Ah, sowas. Guck mal, gib mal ein.
Schachlandfluss ist.
Nee, nicht Schachlandbesuch. Schachland.
Das Ende, Reise, die Enden Reise. Der Welt.
Die Enden der Welt, ist richtig. Aus dem Buch ist es, ja. Aus den Enden der Welt kann ich mir vorstellen, dass es dort stand.
Er war im Himalaya. In der Eifel, nee. Auf 5 Erdteilen war er unterwegs. Patagonien ist auch nicht da, wo du meinst.
Nee.
Bombay, Minsk. Minsk?
Minsk ist doch die Ukraine, oder? Nee, Weißrussland. Minsk ist Weißrussland, oder? Haha, wir sind cool. Warte mal. Schachrepublik. Ich kann es doch mal am Handy eingeben.
Das, hier finde ich es nicht.
Du findest es nicht.
Auf 5 Erdteilen war er unterwegs. Timbuktu ist auch Afrika. Nee. Borneo, Tonga, Chiang Mai, Kamtschatka. Nee.
Ich finde es jetzt auch nicht. Schach am Mittelrhein, Schach im Schach, was? Schwarz-Weiße Revolution. Nee, ich find's nicht. Naja, vielleicht, oder was? Tschetschenische Republik? Schach, warte mal. Tschetschenische Republik? Ist es doch Tschetschenien gewesen? Nee, es ist nicht Tschetschenien gewesen. Naja, gut. Vielleicht gibt's ja jemanden, der uns da hilft. Das ist doch mal eine kleine Hausaufgabe für den Jahreswechsel. Ja. Also in welchem Land war das, dass der autokratische Herrscher dort ein großer Fan des Schachspiels war? Ich weiß auch nicht, ob der irgendeine Meisterschaft dann zu sich ins Land holen wollte, weshalb der da riesen Schachtempel mit schwarz-weiß gemusterten Fußboden und ach was weiß ich, Riesenplätze, die da dem Schachspiel irgendwie angepasst wurden. Ich kann es dir nicht mal sagen, es ist nur noch Halbwissen. Ich denke eben, dass ich es bei Roger Wilhelmsen mal gelesen hatte.
Okay.
Also schlecht vorbereitet, aber deswegen trotzdem mal Lesetipp über die Feiertage. Das kann ich echt empfehlen. Wir dürfen ja gerade alle nicht verreisen. Die Enden der Welt, Roger Wilhelmsen. Ich denke, dass wir das vor 1-2 Jahren hier im Podcast auch schon mal erwähnt hatten, weil dieses Buch, ich liebe es. Es ist so toll. Es sind also, wie du schon sagst, vielleicht 10, vielleicht 15 Geschichten wirklich von den Enden der Welt erzählt. Also Roger Wilhelmsen war in der Südsee für diese Geschichten. Er war oben am Nordpol, trifft dort spannende Leute und hat das auf seine eigentümliche, intellektuell-humoristische Art wirklich vorzüglich erzählt. Also für mich einer der großartigsten Autoren, auch den dieses Land je hatte. Und Roger Wilhelmsen, ja, ist auch schon wieder 3 Jahre bestimmt tot, oder? Genau. 2, 3 Jahre. Genau, kann sein. Also das kann ich aber echt empfehlen. Dieses Buch, Die Enden der Welt, Roger Wilhelmsen, ist halt ein Reisebuch mit 10, 12, 15 Reiseabenteuern, die wirklich eines wie das andere total spannend sind.
So, ich habe jetzt rumgesucht. Ich kann es nicht finden. Also
du kannst nicht finden.
Musst du noch mal bei dir im Bücherschrank suchen.
Vielleicht habe ich mir das auch alles eingebildet.
Vielleicht war es doch Fips Asmussen.
Vielleicht war es auch nicht Roger Wilhelmsen. Ich weiß nicht. Aber wenigstens sind wir auf die Art und Weise noch einen schönen Buchtipp losgeworden. Ja,
es war Mario Barth. Es war kein Schach. Nee, es war Mensch, ärgere dich nicht. Und es war bei RTL und kein Buch.
Ach ich weiß es nicht. Also du hast nochmal rumgesucht.
Ja. Ich habe es jetzt nicht gefunden, also aber ich hab, vielleicht habe ich jetzt blöd gesucht. Naja.
Schach,
weißt du, das ist der Unterschied, weswegen wir mit diesem Podcast hier nie bei Spotify landen, weil wir so schlecht vorbereitet sind. Also Harry und Meghan, hier die Royals, die aus Großbritannien geflüchtet sind, die machen jetzt einen Podcast bei Spotify und die kriegen dafür angeblich, sagt der Mirror, 30 Millionen Pfund. So viel weniger als wir, ne?
Ja, ist ein bisschen weniger.
Ist ein bisschen hart, ja.
Ja.
Dass sie das dafür überhaupt machen.
Ach, ich bin immer noch beim Schach, aber ich komme
über. Du hast den Schach immer noch nicht gefunden.
Über Geschacher komme ich gerade nicht raus. Das ist der neue Regierungschef der Ukraine. War es vielleicht doch in Minsk? Also, ich weiß es nicht. Nee,
also, ich habe jetzt. Nee. Roger Willemsen. Das ist eine schöne Aufgabe. Unter welchen Google-Suchbegriffen findet man das vielleicht? Ich habe Schachland, Schachherrscher, Stadt nach Schach oder sowas. Nee, nichts gefunden.
Ja. Na gut, es bleibt die Hausaufgabe.
Es bleibt die Hausaufgabe. Irgendwas gibt's mit Schach.
Schacholympiade in Minsk in Gefahr. Nee, aber das ist auch nicht Minsk. Vielleicht war es Minsk. Wir werden das recherchieren. Hausaufgabe, wie gesagt, im kommenden Jahr. Wir wollten ja heute auch wirklich nochmal ganz kurz auf Wiedersehen 2020 sagen? Nee, eben nicht auf Wiedersehen. Nein,
nicht Gottes Wiedersehen.
Wir lassen das hinter uns, kann wegbleiben. Also bye bye, leb wohl 2020 und es wird doch nächstes Jahr alles besser. Also,
hoffentlich. Ja. Wobei ich habe letztes Jahr, da habe ich das zu Silvester schon gesagt, ich fand 2019 doof irgendwie. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, kann jetzt weg. Jetzt hoffentlich wird jetzt alles besser 2020. Also noch nie habe ich mich so vertan.
Ja, verrückt. Und wir dachten ja auch, dass wir schon so den größten Scheiß gleich Anfang des Jahres weg haben. Das war ja mit diesen Himmelslaternen in Krefeld, meine ich, in diesem Zoo, wo dann die Menschenaffen verbrannt sind, wo die Himmelslaternen dort runtergekommen sind. Das war ja so der erste Aufreger des Jahres. Und da dachten wir, okay, boah, jetzt wird's besser. Jetzt geht's bergauf und das wird schon ein gutes 2020.
Ja, es ist auch, es wäre jetzt nochmal interessant, nochmal zurückzuhören. Ich habe letztens irgendwo eine alte, in Anführungszeichen, eine Talkshow gesehen von März letzten Jahr, dieses Jahres. Und wie da so die Menschen, die in der Talkshow saßen, das mit dem Coronavirus so eingeschätzt haben. Und wie wahrscheinlich, wenn wir auch unsere alten Podcasts jetzt nochmal hören von Januar, Februar, März, April, wie sehr man so seine Ansichten dann doch wahrscheinlich im Laufe der Zeit geändert hat, ne, in diesem Jahr, was wir alle so gelernt haben.
Ja.
Schlimm. Ja. So. Aber jetzt wird doch alles besser. 2021 kann nur besser werden. Der Impfstoff ist da, die Impfstoffe. Wenn wir Glück haben, dürfen wir beide im Sommer vielleicht auch geimpft werden. Vielleicht ist ja dann schon im Spätsommer wieder normaleres Leben möglich.
Ja. Ich glaube, Karl Mückchen, wo ist denn Karl Mückchen? Ich habe ja was gefunden. Aber Karl
Mückchen, gibt's das wirklich?
Wir fischen jetzt nicht weiter im Trüben, Micha. Wir lassen das wirklich jetzt mit dieser Schachgeschichte einfach mal ins Haus.
Karl Mückchen, gibt es das?
Ja, keine Ahnung.
Das klingt wie eines dieser dieser Prinz, ja, wo der Weihnachtsprinz richtig, herkommt, eines dieser Länder.
Also, bleibt schön gesund.
Ja.
Passt schön auf.
Gespielter Witz.
Bitte?
Gespielter Witz?
Ach so, hast du einen?
Ich hätte einen Weihnachtswitz.
Ach, du hast einen Weihnachtswitz,
ja.
Ich bin mir sicher. Den hätte ich, also ich bin jetzt so in meinem Schachthema
hier. Jetzt bist du raus, ne?
Wegen deinem Damengambit, dass ich hier völlig durcheinander bin. Okay, also gespielter Witz natürlich. Wie könnten wir dieses Jahr abschließen ohne den gespielten Witz? Michael, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es ist ein guter.
Obwohl, nee, das natürlich, ist, das darf ja gar kein Guter sein.
Eben, ja, dann,
das ist das Grundprinzip. Ja. Aber du hast jetzt mit deiner Rolle, wird es jetzt ganz schwierig,
ja.
Weil es sind André und Micha, die in den Wald gehen. Du kannst jetzt überlegen, ob du mich spielst oder dich.
Ach Gott, jetzt. Ich spiele lieber dich. Ja, ich spiele lieber dich. Ja, ich möchte dich spielen. Ja. Ja.
Wenn du jetzt gleich dumm machst, dann gibt's aber Ärger.
Genau, der Micha macht immer dumm. Der Micha geht also durch den Wald.
Der Micha und der andere gehen durch den Wald.
Ja, okay, aber ich bin ja, also du bist ja hinter mir. Also ich gehe vor, ja, ich gehe vorne weg als Micha.
Wir können auch nebeneinander laufen, wenn der Wald breit genug ist.
Habe ich einen Text irgendwie oder?
Erstmal nicht, weil wir sind auf der Suche. Wir suchen uns unseren Weihnachtsbaum, den wir schlagen wollen. Wahrscheinlich, wenn ich André bin, sage ich, ich habe diese Woche etwas Schönes gelesen. Wahrscheinlich würde ich dir jetzt einen Buchtipp geben, während wir durch den Wald laufen.
Ja,
dumm. Und dann weißt du aber genau, dass dumm Micha da sowieso nicht zukommt, das zu lesen.
Okay, alles klar. Also wir laufen jetzt und suchen einen Weihnachtsbaum, den wir schlagen möchten. Auch wenn wir natürlich, ich glaube, du hast diesen schlechten Scherz schon 100.000 Mal gemacht, immer kurz vor Weihnachten. Man schlägt keine Bäume, auch die nicht. Aber wir suchen uns jetzt einen zum Schlagen. Darf man das überhaupt in diesem Jahr?
Man darf in den Wald, oder? Man darf aber keinen Baum einfach irgendwo mitnehmen.
Nee, darf man nicht.
Schlagen. Nein, um Gottes Willen. Deswegen, liebe Kinder, nicht nachmachen.
Nein, nicht nachmachen. Ja, lieber das mit dem Pudding.
Ja, ah, jetzt, das, so. Da überzeugt man Mama und Papa von, dass das mit dem Pudding eine alte slowakische Tradition ist, die ihr jetzt einführen möchtet.
Ja. Oder eben thüringisch, wissen wir nicht.
Mit der Wurst?
Ja.
Ich vermute, dass
Thüringer mit der Raufasertapete, hast du mir doch gesagt.
Das ja, ist mit der Erfurter, genau.
Ja, richtig.
Genau. Ja, das also, wird alles daherkommen. Mit der Gurke noch. Wahrscheinlich hat man die Gurken früher in Erfurt an die Decke geworfen und die Amerikaner haben es gesehen.
Ja, das ist die Frage, ob Gurken an der Decke kleben. Probier das mal aus über Weihnachten. Also,
so, und wir suchen jetzt unseren Baum.
Und du hast ein Buch für mich.
Ja, und wir gucken jetzt. Den Baum, sollen wir den da hinten nehmen?
Gottes Willen, guck mal, die Krücke hier. Schau mal hier, da würde die Gurke schön reinpassen.
Ja, aber nee. Also der, guck mal, sieht, überhaupt nicht wie ein Weihnachtsbaum aus.
Der da?
Nee.
Auch nicht,
So, wir laufen jetzt also stundenlang. Dieser Podcast kann sich noch ein bisschen hinziehen. Wir laufen jetzt stundenlang durch den Wald und suchen einen Baum.
Ja, dumm. Und jetzt?
Und dann sagt, ich bin ja der andere. Dann sage ich hinterher, komm, dann lassen wir es jetzt sein. Dann nehmen wir jetzt einen Baum, einen Weihnachtsbaum ohne Kugeln erstmal mit.
Ei, sehr schön.
Doof, ne? Schön doof.
Sehr schön doof.
Passt zu uns beiden.
Passt natürlich, passt voll in die Zeit.
Ja, natürlich.
Nehmen wir einen ohne Kugeln. Ach, klasse, Michael, sehr schön.
So.
Also damit ist das Niveau wieder da, wo es hingehört.
Man hat den Bogen in diesem Jahr gespürt, vom Anfang des Jahres. Hat sich das Niveau nicht groß gesteigert und ist zum Ende des Jahres dann auch nicht nochmal abgehoben.
Und du fragst dich, warum wir keine 30 Millionen kriegen.
Ich weiß ja warum.
Okay. Also, auf einen schönen Jahreswechsel für euch.
Oh ja, macht es vorsichtig und ruhig, feiert Weihnachten ganz, ganz entspannt, ohne Risiko. Lieber dieses Jahr ohne Risiko ganz vorsichtig Weihnachten feiern und dafür nächstes Jahr wieder und die übernächsten Jahre.
So ist es, da lassen wir es dann richtig krachen. Wir holen alles nach. Ja.
Dann kaufe ich auch Gurken für
das
Weihnachten.
Das mache ich auch, definitiv.
Ja. Und Pudding.
Und Ostbratwurst.
Und Raufasertapete.
Gerne Thüringer.
Ja.
Micha, dir natürlich auch. Ach nee, wir sind noch mal im Radio. Wir hören uns noch mal.
Ja? Auf jeden
Wir müssen
Fall.
Uns jetzt noch nicht verabschieden, aber wir verabschieden uns von euch und sagen fröhliche Weihnachten und
schöne Weihnachten. Genießt es hoffentlich ein bisschen.
Ja.